Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Stammtisch lädt zur Episode 107 und was sollen wir sagen, die Penny DEL ist zurück. Wir haben endlich wieder richtig Fleisch am Knochen, an dem wir knabbern können und rumdiskutieren und philosophieren und das tun wir im Trio. Der Egel, der ist heute verhindert, das macht aber nichts, denn irgendwie habe ich so den Eindruck, dass der Gilbert wieder so ein bisschen heiß auf Eis ist. Das haben wir vorletzte Woche haben wir das schon gemerkt. Jetzt ist er schon wieder da. Servus, grüß dich.
Servus, schönen guten Sonntagabend, wenn wir aufzeichnen. Freue mich, wieder da zu sein.
Ja, und einer ist zurück aus dem Urlaub, der hat richtig Pause von diesem Stammtisch benötigt. Aber er schaut gut erholt aus.
Jetzt hat es mir so auf den Senkel gegangen, dass ich, also
ja, ihr hört schon, der Sebi ist wieder in bester Laune und ist auch wieder da. Das ist sehr, sehr schön. Grüß dich. Jetzt nimmt er erstmal eine Pulle.
Begrüßt mich, während ich die Flasche an den Mund halte. Also,
das muss sich alles jetzt wieder einspielen. Das ist total ungewohnt. Nein, aber der Sebi ist so heiß, dass es endlich wieder losgeht, dass er heute sowohl bei Radio über Wiesenfeld in der Halle am Mikrofon war, nach Hause geeilt ist, da das Mikrofon aufgebaut hat und gesagt hat, jetzt muss ich nochmal drüber reden.
Ja, das ist gut.
Also der Transparenz halber, es ist 20.26 Uhr am Sonntag, 18.09. Die Wiesn hat angefangen und der EHC Red Bull München hat sein Wiesnheimspiel gegen die Adler Mannheim mit 5:2 gewonnen, nachdem das Eröffnungsspiel in Köln mit 3:6 in die Binsen gegangen ist. Bevor wir jetzt so auf die Details eingehen, welche Note gibt ihr dem Saisonstart des EHC Red Bull München? Wenn wir jetzt mal über alles drüber blicken. CHL und DEL.
Eine 2 wäre zu gut, aber eine 3.
Ja, ich würde auch gerade befriedigend. Ja, 3.
Eine gute 3, ja.
Ja.
Ja, aber was man sagen kann, ist, also das in Köln haben wir uns ganz anders vorgestellt.
Ja, aber ich glaube, dass also nicht nur wir, ich glaube auch die Mannschaft hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, als es dann gelaufen ist. Mir kam es, ich muss zugeben, vom Köln-Spiel habe ich, das lief zwar hier die ganze Zeit, ich habe aber nicht alles gesehen. Mir kam es fast so vor, als hätte uns Köln so ein bisschen auf ihr Niveau heruntergezogen und uns dann eben geschlagen. Heute war es ja ein komplett anderes Spiel, auch wenn wir uns heute sichtbar schwerer getan haben. Eins gewonnen, eins verloren. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass wir vielleicht Freitag gewinnen und heute verlieren, aber gut, andersrum ist auch okay. Ja,
wie du die Punkte holst, ist anders. Ach, das gegen Köln, ich habe mir das angeschaut, ich dachte mir die ganze Zeit, das kann ja nicht sein. Da war viel Pech mit dabei. Also man muss es sagen, die Kölner haben ein gutes Spiel gegen uns gezeigt. Das Münchner Spiel war nicht das schlechteste. Aber wenn du dann halt mit so ein paar Lucky Bouncers einfach toremäßig davon ziehst und dann setzt Tiffels den Puck der Puck ist nicht für uns gefallen. Ansonsten war das Spiel nicht schlecht vom EHC, fand ich. Also
ich fand es die ersten 10 Minuten okay und danach fand ich es ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd, aber.
Ja, aber hängt halt auch damit zusammen, was der Sibi gesagt hat, wenn die Scheibe halt nicht so fällt, wie du es mal brauchst, dann kommt eben diese Ernüchterung oder auch dann irgendwie, fühlt sich dann auch bedient.
Ja. Wie gesagt, sind wir bei dem Spiel heute. Ja. Also wenn man das eine versucht zu erklären, dann muss man das andere mitnehmen. Ich denke, den Mannheimern ging es heute über weite Strecken des Spiels nicht anders wie uns in Köln, wo du eigentlich einfach nur denkst, okay, du machst das Spiel, du hast die Chancen. Von der Statistik und von der Optik bist du hier gerade die bessere Mannschaft und bist halt dann trotzdem irgendwo auf dem Scoreboard hinten dran. Also ja.
Dann wollen wir uns doch mal auch ein bisschen näher dem Mannheim-Spiel widmen. Das Köln, das haken wir jetzt einfach mal ab. Man muss auch sagen, die Kölner Haie in diesem Jahr werden andere Kölner Haie sein als in den vergangenen Jahren. Da sieht der Kader auch ein
bisschen. Du hast den Fernseher schon auch gerade nebenbei laufen, oder? Also du hast gerade durchgesagt, nein, wie spät das ist. Also
gut. Ich konzentriere mich auf diesen Stammtisch. Ja, wieso verpasse ich gerade was?
Ja, ja.
Kölner Heiligen 3
gerade in Augsburg zerlegt. In
Augsburg.
Okay.
Ja, gut. Aber auch ähnlich. Super gute Chancen und ja. Die Tore machen die Augsburger.
Na dann. Nein, aber wollen wir nicht so weit zurückgucken auf den Donnerstag in Köln. Denen hat dieses Erfolgserlebnis, wenn es heute in Augsburg in die Binsen geht, brauchen die dieses erste Erlebnis auch ein bisschen mehr und die Saison ist lang. Was mich aber trotzdem zu einer schönen Überleitung bringt, denn in Köln haben wir wieder etwas gesehen, was typisch Don Jackson ist, nämlich du bist 5-2 hinten und ziehst trotzdem den Keeper 5 Minuten vor dem Ende. Don Jackson macht Don Jackson Sachen und das ist das Thema am heutigen Sonntag gewesen. Tausendstes DEL-Spiel von Don Jackson. Ich stehe einmal kurz auf, das hört ihr mal, ja, der Stuhl quietscht, da muss ich einmal aufstehen. Ich ziehe alle Hüte, die ich habe, und das sind ehrlicherweise nicht viele, aber trotzdem muss man machen. Und ich möchte an dieser Stelle einen Song der Münchner Freiheit zitieren. Wenn Träume wie Lichter schweben, wenn wir diesen Traum erleben, wir beide, tausendmal ich, tausendmal du. Und ich würde diesmal umstellen auf tausendmal Don. Ganz einfach. Bisschen Philosophie muss sein. Tausendmal Don Jackson. Und ich würde da gern das Mikrofon mal weiterleichen an dich, Sebi. Das waren schon emotionale Momente am Oberwiesenfeld heute, oder?
Ja. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade bei den bei der Rede, die Christian Winkler vor dem Spiel gehalten hat, da war schon zwischen Gänsehaut und man hat einen Anflug an Feuchtigkeit, habe ich auch gespürt, in den Augen. Also es war wirklich sehr emotional. Und wenn man dann sagt, auch die Adler Mannheim zum Beispiel, die sind 10 Minuten vor Spielbeginn extra nochmal aufs Eis gekommen, muss man auch nicht unbedingt machen, um da wieder und wieder kalt zu werden. Auch die haben für Don Jackson Spalier gestanden und es ist halt einfach eine krasse Vita bis jetzt, eine krasse Leistung und der ist halt noch gar nicht fertig. Das ist, also, das muss man sagen. Und so wie er momentan auftritt und tut, hätte man vor der Saison vielleicht gesagt, okay, vielleicht ist es ja die letzte, so ein Abschiedsding. Den Eindruck macht er überhaupt nicht. Also, dass er irgendwie dran denken könnte, dass er in seinem Leben irgendwas anderes noch macht, außer Trainer in der deutschen Eishockeyliga zu sein und wahrscheinlich oder hoffentlich in München.
24-7 ja. Eishockey bei Don Jackson. Der lebt dafür. Hat ja im Interview mit Magenta Sport, glaube ich, sogar gesagt, ja, das Erste, was ihm in der Früh einfällt, wenn er um 4 in der Früh mal aufwacht, ey, mit dem und dem Spieler muss ich doch reden. Das ist schon krass. Und irgendwie ist München auch ohne Don Jackson irgendwie schwer vorstellbar, oder Gilbert?
Ja, ich meine, wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, was wäre, wenn er nicht da wäre. Und wir haben ja dann ja in Salzburg immer noch Matt McIlvain stehen. Aber es wäre natürlich jetzt nicht nur für München ein herber Verlust, wenn Don Jackson aufhört, aus welchen Gründen auch immer, sondern auch für die ganze deutsche Eishockeyliga. Ja, also er hat ja da ein Standing und ich glaube, jeder Club würde ihn mit Kusshand nehmen. Einfach seine Art, seine Professionalität vor allem, die er, glaube ich, auch dann in die ganze Organisation mit einbringt, von oben nach unten. Da hat er natürlich jetzt mit dem EHC und mit Red Bull natürlich jetzt einen großen Luxus, weil er die Akademie auch hat und so weiter und so fort. Und da sich auch immer wieder die besten jungen Spieler rauspicken kann, die integrieren kann. Ja, und man muss ja nur schauen, wie lange jetzt auch schon hier ist. Die 3 Meisterschaften, okay, die stelle ich jetzt mal hinten an, aber einfach, dass ein Trainer überhaupt im Profisport so lange da ist, da gibt's ja eh nicht viele. Also das sucht dann schon seinesgleichen und ich sag mal, 1000 Spiele jetzt auf Co-Trainertätigkeit in Düsseldorf, Berlin und München jetzt mal gelegt, dann es sind jetzt auch nicht 10 Stationen gewesen, wo sich das angesammelt hat, sondern spricht natürlich für seine Arbeit und für die konstant gute Arbeit.
Ich habe auch heute im Netz gelesen, dass man das noch erleben darf, dass Don Jackson Tränen verdrückt, weil der ist eigentlich die Coolness in Person. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er mal tatsächlich auch feuchte Augen hatte. Das war die erste Meisterschaft mit München in Wolfsburg. Aber danach hakt es auch schon aus. Das war heute für ihn sehr, sehr emotional. Wer sich da alles zu Wort gemeldet hat von alten Mitspielern, Marc Messier, das Video ist in den sozialen Netzwerken ja zu sehen. Aber als dann die Familie auf dem Eis erschienen ist und Don Jackson wusste es nicht, das hat die Organisation, da hat die Organisation dafür gesorgt, dass die Family kommt und dann auch die Enkelkinder. Also ein Bild für die Götter, und da muss ich auch sagen, da hatte ich auch ein bisschen feuchte Augen, als Don Jackson seine zwei Enkelkinder auf dem Arm hatte, auf dem Eis. Das war toll. Aber dann auch noch den Schalter umzulegen, wenn der Puck fällt, und dann so, und jetzt spielen wir gegen die Adler Mannheim. Keine leichte Situation. Und was wir overall heute sagen können, ich glaube, es war einen tausendsten DEL-Spiel für Don Jackson würdig. Hohes Tempo, hohe Intensität und viel Redebedarf eigentlich. Denn dieses Ergebnis von 5-2 sieht sehr deutlich aus. Wir müssen aber auch ganz klar sagen, das Ding hätte ganz anders ausgehen können. Hashtag Drittel Nummer 2. Sind wir mal ganz ehrlich. Im ersten Drittel, sage ich mal, auch da gnadenlose Effizienz des EHC mit 2-0. Musst du auch erstmal schaffen, klar. Aber dieses Mitteldrittel, Sebi, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen irgendwie.
Das erste Drittel, um jetzt mal noch ganz kurz beim ersten Drittel zu bleiben. Das erste Drittel ist, glaube ich, das schlechteste Drittel Mannheim gegen München, das mir irgendwo in Erinnerung ist, seit Red Bull-Zeiten. Ich glaube, es gab noch ein Spiel, da haben wir auch sehr hoch verloren, 0-7, 0-8. Also es war vielleicht nicht das schlechteste Drittel gegen Mannheim, das wir gespielt haben, aber ich glaube, es ist das schlechteste Drittel von beiden Mannschaften zusammen in einem Spiel München gegen Mannheim, das ich je gesehen habe. Also es war 11. gegen 13., wie es eben zu Spielbeginn war. Es war... Also eigentlich war es schlimm. es war nicht schön anzuschauen. Es war versöhnlich durch die zwei Tore, super schöne Tore, aber im Endeffekt es war wirklich viel Gestocher, viel Fehlgepasse, viel drum. Also es war nicht schön zum Anschauen. Und ja, vom Kommentieren her war es auch nicht so schön, aber es war immer was los auf dem Eis. Und wenn es nur der nächste Fehlpass zum Gegner war, und zwar auf beiden Seiten. Also.
Aber das ist ein schöner Punkt, weil beide Mannschaften eigentlich nicht das gezeigt haben, wofür man sie eigentlich kennt.
Es ist ein fulminanter Fehlstart, bis heute war es ja ein fulminanter Fehlstart, der, ich sage jetzt mal, Top 3. Also Wolfsburg hat's verkackt, Mannheim hat's verkackt, wir haben's verkackt. Berlin hat sich dann heute gedacht, holt mal Bier. Was die drei können, können wir auch. Und ziehen gleich mal gegen Nürnberg nach. Aber so, gut, okay. Und dann dieses zweite Drittel, wo man den Adler Mannheim schon die Frage stellen muss, warum? Also im zweiten Drittel hatte Mannheim dieses Spiel vollkommen im Griff. Das Spiel, die Münchner, die hatten alles im Griff, inklusive Schiedsrichter, die hatten alles im Griff. Und eigentlich waren da die zwei Tore, die sie gemacht haben, viel zu wenig, und dann noch das letzte Tor zulassen. Also das war, die fragen sich jetzt, glaube ich, noch, was da los war. Also das war...
Ich muss zugeben, ich habe mich am Ende des zweiten Drittels so ein bisschen erinnert gefühlt an andere Duelle München gegen Mannheim, von der Effizienz her. Mhm. Weil gefühlt hatten wir in den letzten Jahren öfter Spiele, wo die Spiele zumindest auf Augenhöhe waren oder München vielleicht sogar besser, aber Mannheim hat dann die Buden gemacht und du standst wieder einmal mit leeren Händen da. Mhm. Ging es euch auch so?
Ja, ich finde, das ist genau der Punkt, was ich mir auch gedacht habe, dass wir jetzt eben genau mal so eine Phase überstehen, auch mal da dann genau wieder das Glück haben, was wir dann in Köln nicht hatten. Auch ein Danny Austenbirken, der heute doch, fand ich, sehr gut unterwegs war auch. wie gesagt, hier und da auch mal ein bisschen glücklich, auch mit den Vorderleuten teilweise unglücklich agiert, aber dann doch glücklich aus der Situation rausgekommen. Und dann, wie du gesagt hast, einfach effizient und am Ende das Ding dann gewonnen. Und ich fand, wenn wir jetzt das zweite Drittel mal ausklammern, fand ich den Sieg eigentlich, oder diese Druckphase, ja, fand ich den Sieg eigentlich vollkommen in Ordnung, weil Mannheim eben nicht das gemacht hat, wofür sie bekannt sind, eben dann brutal effizient zu agieren und auch wenn sie so Druck aufbauen, dann eben gleich mal zwei, drei, vier oder noch mehr Hütten zu machen. Und da können wir uns heute, glaube ich, wirklich auch bei Austin Birken und bei der Defensive bedanken und dann vorne natürlich auch bei der Effizienz, bei der Chancenauswertung. Jetzt, was ich ein bisschen schlimm fand, war im letzten Drittel nach der Strafe gegen David Wolf, diese 4 Minuten plus dann noch die 2 Minuten von Sinan Aktak, dass man da halt dann nicht mehr getroffen hat, das war dann schon ein bisschen bezeichnend. Aber ansonsten, also ich fand es vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, es war auch tatsächlich, wenn man jetzt Eishockey mag, schön anzuschauen, was Mannheim da gemacht hat. Aber noch schöner war es eben, dass der Sieg am Ende hier geblieben ist.
So, Danny Austenbirken, ganz kurz, eine Save Percentage von 93,1%.
War super. Also das, man muss es dazu sagen, und es war ja danach auch Thema noch in der Pressekonferenz. Da hat Don Jackson Günther Klein länger geantwortet, eben auf die Frage, wie sich das jetzt verhält mit Danny Austenbirken, ob er die Rolle als zweiter Torhüter und wie Jackson das sieht. Also Jackson hat sich da noch gar nicht großartig festgelegt. Er hat halt gemeint, Matthias weiß, auf was er sich hier eingelassen hat beim großen Club. Ja gut, wir haben Christian Winkler auch gefragt damals, wie schaut es jetzt aus? Ist Danny Austenbirken, was da los? Akzeptiert er auf einmal die Rolle hier als nominell zweiter Torhüter oder als Backup zu sein? Und da kam auch die klare Antwort, nein, tut er nicht. Und das haben wir jetzt gegen Bratislava gesehen, das haben wir jetzt heute gegen Mannheim gesehen. Ein Danny Austenbirken auf dem Niveau muss sich, glaube ich, auch in der deutschen Eishockeyliga nirgendwo großartig hinten anstellen. Ja, das ist das, was man die letzten 2 Jahre nicht gesehen hat. Wir haben es ja festgemacht daran, dass er halt keinen Druck, keinen guten Partner hatte oder den Konkurrenzkampf vielleicht nicht hatte. Den hat er jetzt wieder und schon ist Danny Austenbirken anscheinend wieder zurück auf dem Niveau oder an der Stärke, wie man gewohnt war. Und die Mannheimer haben es ja heute ein paar Mal probiert. Ich meine, die kennen Danny Austenbirken auch. Die haben es auch öfters mal auf der Austenbirken über die Fanghand schulterseitig probiert. Aber sie haben es halt einfach nicht geschafft, ihn zu überwinden. Also normalerweise, wenn man sagt, die letzten 2 Jahre hat er da pro Spiel ein, zwei reinlassen. Und da hat es sehr gut gestanden und sehr gut gehalten. Also es ist, Danny Austenbirken hat einen riesen, riesen, riesengroßen Anteil, dass die 3 Punkte heute hier am Oberwiesenfeld geblieben sind.
Du hast den Konkurrenzkampf angesprochen, der jetzt da ist. Ich nenne es mal den Leggio-Effekt. Danny Austenbirken war am Spielende auch bei Magenta Sport kurz am Mikrofon. Er hat ausdrücklich den neuen Konkurrenzkampf gelobt und hat auch betont, dass er ein extrem gutes Verhältnis zu Matthias Niederberger hat. Und das glaube ich ihm auch. Das glaube ich auch. Das, was man sich erhofft hat, tritt bisher jedenfalls ein, dass sich Niederberger und Austenbirken gegenseitig pushen. Und genau das brauchst du als Top-Team. Ganz, ganz klar. Sebi, wir waren ja heute, ihr wart heute im Einsatz, du und der Egel am Mikrofon von Radio Wiesenfeld. Aber wir haben ja auch Podcast-Kollegen in Mannheim. Und da hat sich dann der Kollege Sven von Eiszeit FM, der hat sich ja das Spiel heute vor Ort angeguckt, auch wenn, glaube ich, ursprünglich gar nicht geplant gewesen ist, dass er zu diesem Spiel kommt. Aber du hast ihn nach dem Spiel kurz abgrätschen können und hast auch seine Sicht der Dinge des Spiels so ein bisschen entlocken können. Und da wollen wir mal ganz kurz reinhören.
Servus beieinander, Siebi hier, direkt nach dem Spiel. Ich habe mir den Sven von Eiszeit FM gekrallt und jetzt wollten wir noch mal schauen, wie er das Spiel so sieht. Ich leite so mal kurz ein, sag nach einem eher durchwachsenen Spiel, erstes Drittel, 11. gegen 13. Tabellenstand gerecht, eher ein schlechteres Drittel. Zweites Drittel,
da wissen wir heute noch nicht so genau, warum München noch eine Führung hatte. Das war Einbahnstraßen-Eishockey und ja, im letzten Drittel. Aber Sven, erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen? Wir werden es danach ja noch ein bisschen...
Was soll ich sagen? Hast ja alles gesagt. Also ich habe gelernt beim Magenta Sport, dass wir ein fantastisches Eishockeyspiel gesehen haben. Ich war, also das, was ich gesehen habe, war, das erste Drittel war kein gutes Spiel von beiden. Im zweiten waren die Adler richtig stark. Ich habe die Grafiken gesehen, wir haben ja gemeinsam drauf geschaut bei der DEL. Da waren die Ausschläge, glaube ich, beim Maximum. Also da müssen die Adler aus dem 0-2 eine Führung machen. Also mit zweimal Latte, Außenbirken, starkes Spiel. Dann gibst du einfach die Kontersituation zu billig her aus Mannheimer Sicht. Und im Schlussdrittel nutzen dann die Münchner ihre Strafe aus, da, ihre Überzahl. Dann David Wolf, der dann aus 10 Minuten, die du hast, um 2 Tore aufzuholen, nur noch 6 macht mit einer Strafe, mit einer 2-2 gegen Abelshauser, die natürlich unstrittig war, aber vollkommen unnötig. Dann verlierst du so ein Spiel halt.
Gut, und jetzt gleich zurück oder nur ein bisschen auf die Wiesen?
Nee, nicht auf die Wiesen. Ich bin noch beim Kumpel heute Abend. Und morgen arbeite ich hier. Also insofern, ich bleibe erstmal da. Also der ursprüngliche Anlass, habe ich es dir erzählt, war auch nicht das Eishockeyspiel, sondern ich hatte Tickets für ein Konzert heute Abend in der Olympiahalle, aber da gehe ich nicht hin, weil sich da einige Presseartikel in letzter Zeit ergeben haben. Lassen wir es so stehen, können das selber nachgucken, wer will. Ich werde deshalb nicht hingehen und bin dann einfach bis morgen Abend da, aber vom Spiel her, also wenn ich nur wegen dem Spiel da gewesen wäre, hätte sich nicht gelohnt. Also weder... Und das ist gar nicht so bei mir ergebnisabhängig, sondern es hat auch was mit der Qualität zu tun. Ich fand auch die Atmosphäre heute auf beiden Seiten wenig dicht, wie du es sonst hast bei diesen Duellen. Das war. Und du merkst, dass beide, klar, wir sind am zweiten Spieltag, braucht alles Zeit, wobei ihr habt schon Pflichtspiele gehabt, das ist natürlich nochmal was anderes. Aber den Anspruch, den beide und den eigentlich beide formulieren für sich selbst, dem werden sie momentan auf dem Eis nicht gerecht.
Sven, ich hoffe, du hast noch eine gute Zeit. Hier, wir gehen jetzt noch Pressekonferenz anschauen und dann. Es gibt ja noch ein paar Spiele.
Auf jeden Fall, wir werden uns ja noch mal sehen.
Genau. Jahr. Merci dir. Bis dann. Ja. Ciao.
So viel also von Sven von Eiszeit FM. Ein Stichwort Wiesen. Viele haben sich heute gefragt, was ist mit den Wiesentrikots des EHC? Wo sind die? Wir können aufklären, die waren für heute noch gar nicht eingeplant. Das erste Spiel heute, das erste Heimspiel in der DEL, war klar, dass es mit den normalen neuen Heimtrikots gespielt wird. Aber die nächsten beiden Partien, die ja während der Wiesen stattfinden, da wird der EHC dann in den besonderen Trikots absolvieren. Aber ansonsten, ja, kann man eigentlich alles nur unterstreichen. Ich sag mal so, beide Teams haben Luft nach oben, aber wir haben auch erst den zweiten Spieltag. Sebi ist gerade, ihr könnt es ja nicht sehen, im Moment ist das 4-0 für Augsburg gefallen gegen Köln. Und Sebi versteht die Welt nicht mehr. Wir ehrlich gesagt in diesem Moment auch nicht. Aber vielleicht, das wissen vielleicht einige gar nicht, es gibt ein Podcast-Battle in Sachen Tippspiel und da führt der Sebi-Stand jetzt gerade vor dem Luca vom Bulli-Podcast und vor dem Jakob von Two and a Half Stick. Liebe Grüße nach Berlin. Willkommen zurück auf der Podcast-Landkarte. Wo ich stehe, reden wir jetzt erstmal noch nicht drüber.
Führen ist, ich glaube, jeder, der da reinschauen könnte, der weiß, wie wenig Ahnung wir Podcaster hier haben von Eishockey. Also die Führung ist sehr schmeichelhaft und
Der Knaller ist ja, es gibt schon erste Bestrebungen zu sagen, eigentlich müssen wir uns alle auflösen. Zu Recht, wohlgemerkt. Ja. Zu Recht. Zweites Stichwort Wiesen, was ich nicht vergessen möchte. Heute 4.239 Zuschauer und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, für ein Wiesenheimspiel des Eishockeyclubs finde ich das echt in Ordnung.
Das ist gut. Also für ein Septemberspiel, Wiesenspiel, das ist gut.
Fand ich. Also, durchaus wieder die ein oder andere Anmerkung gegeben hat aus vielen Richtungen, dass es wenig ist. Ja, vielleicht beim Spiel München-Mannheim generell wäre da mehr möglich gewesen, aber wir wissen alle, September-Spieltage, Wiesenspieltage sind in München einfach richtig zäh. Und dafür fand ich das heute wirklich gut. Noch eine schöne Szene die uns dann auch zwangsweise zu einem anderen Thema überleitet, fand ich nach dem Spiel. Besondere Abende, besondere Umstände, die bringen besondere Sachen hervor. Und ich weiß nicht, könnt ihr euch jemals daran erinnern, dass sich Don Jackson das Stadionmikrofon es nicht geschnappt hat, aber es in die Hand genommen hat, Worte an die Fans gerichtet hat und dann mit ein ganz klein bisschen Überredungskunst auch noch die Humba angestimmt hat. Das muss man sich einrahmen, finde ich. Aber schön.
Er war ein
starker Und übrigens auch die Choreo. Und auch, Entschuldigung, nochmal kurz vorneweg, bevor ich es vergesse, auch die Choreo minimal gehalten, aber genauso wie ein Don Jackson auch ist, nicht überschwänglich, sondern ganz sachlich der Don halt. Und genauso, das war eine Symbiose, die hat wunderbar gepasst. So, sorry, Sebi, ich habe dich unterbrochen.
Nein, ganz, also es war ein toller Fan-Moment, würde ich jetzt mal sagen. Es war, es ist ein Abend, der Don Jackson sehr gerecht geworden ist. Also der Sieg von der Mannschaft, das Feiern danach, das Feiern davor, die Überraschung mit der Family, war lustig. Die waren danach auch noch in der Pressekonferenz dabei, die Kleinen, und war super. Also es war wirklich so mit den Enkelkindern noch zusammen, und genau. Es war super, und ich möchte mich entschuldigen vor lauter, ich muss mich mit dem Sven unterhalten und wir kommen zu spät rein, habe ich mir einen schönen Platz an der Wand ausgesucht und habe halt dann dem Don mal kurz das Licht abgestellt zwischendurch während der PK. Sorry dafür.
Simi mag das gar nicht, wenn jemand anders im Scheinwerferlicht steht und nicht zack, gleich mal den Lichtschalter. Das ist,
Hast du dem Don gleich mal gezeigt, wer der wirkliche Don ist,
oder was? Nein, es ist Ding. Den Enkelkindern hat es gefallen, dass es hier dunkel und hell und nochmal hell. Und die haben danach auch gleich den Lichtschalter aufgesucht und haben dann noch probiert. Also, ja. Gut.
Also, nochmal zurück zu Don Jackson. Ein Video der Humba haben wir dankenswerterweise über Sebi und Igel ja auch bei uns auf die Social Media Kanäle gestellt. Wer es nicht mitbekommen hat, wer es vielleicht im Fernsehen dann nicht mehr gesehen hat, wie gesagt, rahmt es euch ein. Gilbert, da geht einem das Herz auf, ehrlich gesagt.
Ja, wie du gesagt hast, er ist eigentlich ein ganz ruhiger, völlig auf den Sport fokussiert. Ja, ich glaube, da kam heute dann viel zusammen. Also wie ihr gesagt habt, mit der Familie vor allem, wenn du da nichts davon weißt. Und ich denke mal, ansonsten wäre das für ihn auch nur eins von vielen Spielen gewesen. Ja, unabhängig davon, ob da jetzt 1.000 steht oder nicht. Aber ich glaube, so der Rahmen, wobei ich persönlich sagen muss, das wollte ich vorher noch anmerken, ich weiß nicht immer, ob sowas vorm Spiel ja gut ist oder schlau ist, das zu machen. Na klar kann man da sagen, ja, aber wenn sie verlieren und bla bla bla, verstehe ich auch den Einwand. Aber ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Flo oder der Sebi, dann wirklich so von 0 auf 100 sofort dann wieder in den Spieltag reinzufinden und eine 180-Grad-Wende hier vom Emotionalen zum Sportlichen wieder zu finden, finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber gut, wie gesagt, er macht jetzt 1.000 Spiele, also er wird dann schon wissen, wie es zu machen hat. Aber dass er so aus sich rausgeht oder so ein bisschen mit einem Schubser aus sich rausgehen muss, haben wir noch nicht erlebt. Und selbst bei den Meisterschaften war er dann, klar, mal mit Kappe dann unterwegs und mit dem Pokal in der Hand und hat sich da auch fotografieren lassen. Aber es war ja nie so, dass er da vorne weg ist und das Firebeast gemacht hat. Aber hat er sich verdient, und heute war das war natürlich dann auch was für die Fans, war was ganz Besonderes, den Moment dann auch mal mitzuerleben, wenn er das Mikrofon in die Hand nimmt. Also im Rahmen vollkommen passend.
Don Jackson war nie das Firebeast.
Nein, eben.
Heute ist heute ist er ja quasi für seine Verhältnisse explodiert.
Ja.
Muss man sagen. Und Stichwort dieses Umschalten von Feierlichkeit auf Spielsituation. Ich glaube, dass wenn es einer kann, dann kann es Don Jackson.
Er ist auf beiden Seiten halt einfach ein großer, menschlich wie sportlich. Und ich glaube, da deswegen kann er das auch so gut. Und viele können das auch. Und ich fand halt den Spruch von Christian Winkler so gut, Don Jackson, einer von uns, nur besser. Und das war halt schon schöne Worte, würde ich sagen.
Ja.
Das wollte ich zum Thema noch dazu haben, zum Jackson-Thema heute, weil das der Spruch hat mir echt gut gefallen.
Nein, der stimmt auch. Das kann man eigentlich auch nicht besser ausdrücken. Und ich glaube, auch wenn in der DEL mittlerweile es ja eigentlich so ein bisschen gilt, dass das Jackson-System so ein bisschen dechiffriert ist, so einen richtigen Kraut gewachsen komplett wird dagegen nie sein. Und das, was Don Jackson in München aufgebaut hat über die letzten Jahre, es trägt seine Handschrift. Und ich sag's gerne wieder, ich freue mich auf die Jackson Bar im SAP Garden. Wir werden Stammgäste sein. Haben wir sonst noch was zum Sportlichen auf dem Eis nach den ersten beiden DEL-Spielen?
Ach ja, vielleicht wäre noch so ein Verteidiger ganz nett, so jetzt nach dem Ausfall oder nach der Reise von Maxi Suber. Das merkst du schon gewaltig, dass der abgeht in der Verteidigung. Das ist komisch, die anderen haben, ich sag jetzt mal, die großen Namen und die großen Lorbeeren schon eingeheimst, aber der große Maxi Suber, wenigstens körperlich, er geht optisch und spielerisch ab, wenn er halt gerade unterwegs ist. Und momentan ist er ja in mit Arizona unterwegs im Camp. Und das merkt man gut. Und wenn dann halt noch ein zweiter erfahrener DL-Verteidiger dir dann abgeht, dann merkt man das auch noch momentan mehr. Und ein Appendino ist jetzt zwar wieder da und ist reingewachsen, aber gut, an Zuber wird er nicht so schnell und er versucht halt vom Einsatz viel wettzumachen, den er zeigt. Ich habe da immer so ein bisschen Angst, wenn er in die Zweikämpfe reingeht, weil er ist jetzt schon zweimal sehr gut und auffällig in eine Saison mit dem EHC gestartet und konnte die Saison dann zweimal nicht fertig spielen. Deswegen habe ich da immer noch so ein bisschen, da zucke ich noch so ein bisschen zusammen, wenn er da wieder irgendwo sich wie heute so einen David Wolf raussucht und sich da halt einfach nichts scheißt. Ja, aber so ein großer, wenn Suber nicht da ist, einer, den man auch der hinten auch die großen körperlichen Akzente setzen kann. Also Konrad Abelshauser hat es heute ein paar Mal probiert, eben auch gegen Wolf. Der hat auch aus Wolf alles rausgeholt, was man aus Wolf rausholen kann. Also die...
Mit Blut und Schweiß, in dem Fall stimmt es wirklich.
Die Verletzung, der hohe Stock, der war ja, also... man hat auf dem Eis gespürt, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Dafür hat man David Wolf ja schon zu oft gesehen. Hut ab gegen Conny, dass er da trotzdem dran geblieben ist und sein Gegenspieler mehr oder weniger gehalten hat oder seinen Job da wirklich sehr gut gemacht hat. Und wenn er auf den Wolf angesetzt ist, dass er das dann fertig gespielt hat. Aber so die man hat gemerkt im Stadion, gerade auch schon nach der Strafe, bei der sie draußen gesessen sind, also da, oh, es lag in der Luft, dass David Wolf nichts Gutes vorhat. Oder dass es, wenn er es nicht absichtlich macht, dass es bei ihm irgendwann wieder mal einen Schalter raushaut heute und dass wieder was passiert. Ich will einen großen Verteidiger, einen bösen. Ein Uli, eins Maybe, ein so in die Richtung. Gerne auch einen O'Brien. Gut, der hätte es vielleicht übertrieben heute, aber. Ja. Da ist es bei mir so hängen geblieben. In der Verteidigung, da bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Gilbert hat gegrinst.
Ja, nee, ich fand das mit Abelshauser so gut, was er gesagt hat. Er hat mir heute in den, ich weiß es nicht, bevor es Tor gemacht hat, sagen wir mal so, irgendwie gar nicht gefallen. Und ich war dann schon kurz davor, bei uns in die WhatsApp-Gruppe reinzuschreiben, was er heute denn wieder da treibt. Fährt schön spazieren, das Trikot, und mehr ist es irgendwie nicht. Und in dem Moment, wo ich wirklich das Handy in die Hand nehme, geht es auf einmal los, dass er körperlich reingeht, dass er wirklich schöne Pässe spielt, dass er mit nach vorne geht. Und ja, und dann macht er auch noch das Tor. Und dann dachte ich mir, gut, okay, also sollte ich vielleicht öfter probieren, sowas, wenn dann sowas rauskommt. Nein, aber ich fand es, er hat super gemacht. Trotzdem sehe ich es genauso wie der Sebi, dass da noch jemand fehlt, vor allem in der Verteidigung und eben auch einer, der eben auch mal dahin geht, wo es weh tut für den Gegner. Und dass du einfach einen Gegenpol für solche Spieler hast wie David Wolf. Dass man eben auch weiß, man kann sich nicht alles leisten. Man darf sich nicht alles leisten, weil es könnte ja wie ein Bumerang zurückkommen. Und ich meine, da kennen wir ja alle die Scouting-Abteilung vom EHC. Da wird schon noch irgendwo immer einer ausgegraben in der AHL oder sowas, der jetzt vielleicht dann schon jenseits der 30 ist, aber schon noch gut genug ist, um mitzuhalten und eben auch dann gern mal den einen oder anderen Handschuh fallen lässt, wenn es nötig ist.
Hoffentlich.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Stichwort Verteidigung, da kommen wir nachher auch noch zu einem anderen Thema. Lasst uns noch einmal kurz am heutigen Sonntag bleiben, denn es gab natürlich auch ein Thema abseits des Eises, eines von zweien. Eines hat seinen Ursprung am letzten Wochenende gehabt, das Verhältnis zwischen Team und Fans. Wir haben das in der vergangenen Folge 106 ja schon angesprochen, da habe ich mich mit Egel ja unterhalten, direkt nach dem Spiel. Die Mannschaft kam nicht mehr zum gemeinsamen Feiern mit der Kurve mit nach Hause. Das Ganze drumherum, das Wie lief, nennen wir es mal, ungünstig, denn die Mannschaft wurde von den Fans gefordert, sie kam nicht mehr. Da gab es sehr viel Unmut. Unter der Woche hat es eine Aussprache gegeben zwischen Organisation und der Fanvertretung. 90 Minuten lang ging das und man hat sich dann letztendlich gab es ein Statement von den Fanbeauftragten. Das wollen wir hier nochmal kurz zitieren. Liebe Fans, gestern hatten wir ein spontanes Treffen mit Vertretern von Verein und Mannschaft, um auf die hochgekochten Ereignisse von Samstag zu reagieren. Nachdem beide Seiten ihre Sicht darlegen konnten, verständigten wir uns auf eine Verkettung ungünstiger Umstände und hoffen, dass sich die Spieler bald wieder genauso emotional über Siege und Erfolge freuen können wie wir. Vielleicht müssen wir uns alle erstmal wieder auf die Normalität einlassen und es genießen, dass wir alle wieder live in der Halle sein können. Denn in einem sind wir uns doch alle einig. Wir für euch, ihr für uns. Ich persönlich, wenn ich habe mir das durchgelesen, dachte mir so, ja, das klingt jetzt erstmal so nach, lass das nicht hochkochen, das ist ein bisschen Burgfrieden, aber es gibt immer noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Dass es offenbar noch Gesprächsbedarf gibt, hat man heute in der Halle gesehen, denn nachdem der Puck gefallen ist, gab es zwei Spruchbänder in der Kurve zu lesen. Wir für euch, ihr für uns, Fragezeichen, schätzt eure Fans, und die aktive Fanszene hat bis zum ersten Powerbreak den Support ja nicht angetreten. Und wir sollten es mal zumindest einordnen. Sebi, du warst in der Halle. Wie hast du das mitbekommen? Wie war so dein Eindruck?
Also man hat es erst gar nicht so mitbekommen von den Presseplätzen aus. Im Endeffekt, wir waren mit Reden beschäftigt und man merkt zwar, wenn Stimmung irgendwo hintenrum wabert, aber man kriegt es nicht sofort mit, vor allem nicht am Anfang, wenn es noch nicht so hitzig ist, wo man drauf aufpasst. Und aus den Ecken der Nordkurve kam ja auch ein bisschen Support, und man muss sagen, die mitgereisten Mannheimer Fans haben auch ordentlich gute Stimmung mitgebracht zum Spielbeginn. Also so die ersten 2-3 Minuten ist es so gar nicht aufgefallen oben auch auf der Presselandschaft, weil es war nicht leise in der Halle, es war nicht sonderlich laut, aber ja, es war halt jetzt ruhig. Das Spiel hat ja auch die ersten paar Minuten oder paar Wechsel jetzt auch noch nicht ganz so viel hergegeben. Also ja.
Dann mal andersrum gefragt, vielleicht an der Stelle mal an Gilbert. Was hältst du von der Aktion an sich, von der Gesamtsituation und auch von der Reaktion heute?
Also, das hätten wir uns abgesprochen. Auf die Frage habe ich wirklich gewartet, weil ich es ein bisschen schade fand, dass ich es beim letzten Mal nichts dazu sagen konnte. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich es nicht gehört habe, was ihr dazu gesagt habt. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Kaltstart und fange nochmal ganz von vorne an. Mir ging das schon die letzten Jahre, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen auf den Zeiger. Dieses übertriebene Jubel, nenne ich es jetzt mal, nach Spielen. Ständig ein Humba und sonst was. Das war am Anfang vielleicht mal ganz witzig, aber bei Siegen Dienstagabend 6-1 gegen Iserlohn oder sowas zu Hause, da brauche ich kein Humba. Da können die gern nochmal vor die Kurve kommen und wir klatschen und alles ist gut. Aber es hatte meiner Meinung nach irgendwann mal Überhand genommen. Also es hat sich halt irgendwie, ja, abgenutzt, das Ganze. Es war nichts Besonderes mehr, weil man es halt wirklich bei so gut wie jedem Spiel hatte. Wenn es da mal ein Derby-Sieg oder ähnliches war, gerne, oder ein Weiterkommen in der Champions Hockey League, auch super gerne. Meisterschaft dann ist sowieso ein anderes Thema. Aber so, sagen wir mal, die kleinen Siege in der Hauptrunde, das ist halt dann nicht so das ganz Große, was man immer mit 100% Emotion feiern muss. Das nimmt man gerne mit und man kann es auch feiern. Da bin ich der Letzte, der was dagegen sagt. Ich muss da auch dazu sagen, dass ich vielleicht ein anderer Typ Mensch bin. Ich feiere lieber für mich selber so ein bisschen im Stillen. Ich brauche nicht immer hier die große Kapelle. Wie gesagt, ich fand es aber etwas übertrieben, wie es in den letzten Jahren immer wieder geworden ist, weil es immer mehr wurde, immer öfter, und wie gesagt, da ging das Besondere ein bisschen verloren. Das jetzt gegen Bratislava war ich nicht im Stadion. Beim Spiel davor war es ja ähnlich, da gab es die Runde gegen Rapperswil und das war es ja dann auch schon wieder. Dass man natürlich schon nochmal vor die Kurve kommt, denke ich, gehört dazu. Ja, wie gesagt, das soll es dann oder darf es dann aber auch meiner Meinung nach gewesen sein. Warum man da jetzt so ein großes Fass aufmacht, verstehe ich nicht. Vielleicht fühlen sich da einige so ein bisschen auf den Schlips getreten. Gab ja auch die Thematik in Bratislava, warum kommen die nicht nochmal und so weiter und so fort. Ich glaube aber, da sollte man das schon ein bisschen, das eigene persönliche Befinden so ein bisschen hinten anstellen. Wenn es da jetzt das Gespräch gab, das sehe ich schon so wie du, das ist jetzt schön formuliert, ja, was tatsächlich besprochen worden ist, weiß kein Mensch. Schauen wir halt mal, wie es jetzt wirklich weitergeht. Die Saison hat jetzt angefangen. Ich finde es übertrieben, dass da so viel draus gemacht wird, aber gut, diejenigen, die sich da beschweren, die haben ja jedes Recht, da auch ihre Meinung kundzutun. Man sollte sich ja nur bewusst sein, glaube ich, das ist auch das, was man heute gemerkt hat. Man hat eben nicht sofort gemerkt, dass es keinen wirklichen Support gab. Man spricht dem dann doch nicht für alle. Ja. Und aber das ist ja ein, sagen wir mal, auch seit Jahren ein Nordkurvenphänomen, dass jeder meint, er ist der. Ja.
was man an dem Punkt nochmal wiederholen sollte. Ja, es gibt ja mittlerweile auch die, oder es gibt die Vereinbarung, dass eben nicht dieses, ja, inflationäre Party machen nach Siegen stattfindet. Die Diskussion ist vor allem deswegen aufgekommen, dass die Mannschaft gefordert wurde von den Fans, und es war ja natürlich der Einzug ins Champions League Achtelfinale, der vorzeitige, kann man jetzt so und so sehen. Die Gesamtgemengelage war halt nur so, vor allem wie es gelaufen ist, war, nennen wir es mal, denkbar ungünstig. Ich persönlich finde schon, dass wenn die Spieler gefordert werden von der Kurve, dass sich dann ehrlicherweise niemand den Zacken aus der Krone bricht, um da nochmal kurz rauszukommen und sich einmal nochmal richtig zu bedanken für den Support. Man muss ja nicht gleich die Mega-Humba machen, aber ich sag mal, das ist ja auch ein Lob von Fans in Richtung Team. Ey, habt ihr toll gemacht. Wir wollen euch nochmal sehen. Gut. Wie gesagt, die Gesamtumstände waren unglücklich. Und deswegen muss ich ganz deutlich sagen, ja, es gab, was ich so mitbekommen habe, sowohl Verständnis dafür, aber auch durchaus Leute, die das als kritisch erachtet haben, die Herangehensweise heute. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde es gar nicht so verkehrt, das einfach mal so zu zeigen. Da gäbe es noch andere Geschichten. Also da finde ich das sogar noch sanft. Und ich finde, das ist okay. Das ist so in Sachen mal die Hand heben, finde ich es in Ordnung. Aber jetzt Hauptsache, das ist etwas, das jetzt über die nächsten Wochen und Monate sich einfach wieder einspielen muss. Ich glaube auch, dass da ein bisschen was dabei ist, sich wieder an die Normalität so ein bisschen gewöhnen, glaube ich, gehört schon. Also da ein Funken Wahrheit steckt da schon drin. Aber wir wollen es jetzt auch nicht übermäßig aufblasen, dieses Thema. Aber Fakt ist, die Saison ist noch lang und da kann noch viel passieren. Und ich sag mal so, wenn die Saison sich in diese Richtung bewegt, wie wir es alle hoffen, hier im Münchner Eishockey-Kosmos, werden sich bestimmte Themen von sich aus erledigen, weil dann ist jeder heiß auf Feiern im besten Fall. Dann haben wir natürlich noch ein anderes Thema, über das wir reden müssen. Und das ist ein Thema, das hat uns allesamt, glaube ich, so ein bisschen auf den ganz falschen Fuß erwischt. Und ihr könnt euch natürlich denken, um was es geht. Am vergangenen Mittwoch um 21:18 Uhr schlug eine E-Mail ein bei uns. Und zwar vom Deutschen Eishockeybund mit dem Betreff DEB-Pressemitteilung: mögliche Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen. Das haut dich jetzt erstmal nicht so um im ersten Blick, weil du denkst, oh, da hat einer, irgendeiner, ist da aufgefallen. Nur als wir uns dann die Mail genau durchgelesen haben, ja, ist es dann interessant für uns geworden, und zwar im negativen Sinn. Ich zitiere einfach nochmal, damit jeder auf Stand ist. Also, Pressemitteilung vom Mittwoch, den 14. September 2022 um 21:18 Uhr. Der Deutsche Eishockeybund ist am Mittwoch, den 14. September 2022 um 16.30 Uhr seitens der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland, NADA, über folgenden Sachverhalt in Kenntnis gesetzt worden. Bei dem Athleten Yannick Seidenberg wurde bei einer Trainingskontrolle ein von der Norm abweichendes Analyseergebnis festgestellt. Der ehemalige Nationalspieler wurde daraufhin mit dem Datum 14. September 2022 vorläufig von der NADA suspendiert. Ergebnismanagement sowie Disziplinarverfahren wurden satzungsgemäß durch den DEB auf die NADA übertragen. Für Rückfragen verweist der Verband daher direkt an die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland. Der Deutsche Eishockeybund wird sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht weiter dazu äußern. Genau eine Minute später hat sich der EHC Red Bull München gemeldet mit der Pressemitteilung: Yannick Seidenberg suspendiert. Ich zitiere auch hier nochmal: der Deutsche Eishockeybund hat am 14. September bekannt gegeben, dass die Nationale Anti-Doping-Agentur den Spieler Yannick Seidenberg suspendiert hat. Unmittelbar nach Kenntnis dieser Vorwürfe hat der EHC Red Bull München seinen Spieler ebenfalls suspendiert. Aufgrund des laufenden Verfahrens wird es seitens des Clubs dazu keine weiteren Stellungnahmen geben. Zitat Ende. So, das ist der Wissensstand von Mittwochabend, und ehrlicherweise ist das auch der Wissensstand, den wir heute Sonntagabend haben. Ganz wichtig, das möchte ich gleich mal hier vorne wegschicken: wir werden hier keine Vorverurteilung vornehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Es heißt, da ist ein Ergebnis, das nicht der Norm entspricht. Das heißt jetzt nicht, dass gedopt wurde, weder wissentlich noch unwissentlich. Es heißt nicht, dass hier irgendein Drogenkonsum im Spiel ist oder sowas, was man auch schon teilweise lesen musste. Nein, das ist kompletter Irrsinn. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber de facto ist es so, dass hier etwas aufgeklärt werden muss. Und das sollte wirklich im Sinne eines jeden Beteiligten sein. Janik Seidenberg hat sich bisher nicht dazu geäußert. Die einzige Äußerung, die es dazu gibt, ist über seinen Anwalt, und zwar, dass hier vollständig kooperiert wird. Und seitens des EHC Red Bull München gab es nur ja die Antwort von Christian Winkler im Interview mit Magenta Sport, dass sich der Verein tatsächlich weiterhin nicht äußern wird, wegen des schwebenden Verfahrens. Und das wurde betont, es ist eine vorläufige Suspendierung. Das heißt, hier ist keine Kündigung, kein gar nichts. Und nochmal, wir leben in einem Rechtsstaat, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. So, das vielleicht mal von meiner Seite dazu. Gilbert, mich würden deine ersten Gedanken dazu interessieren und auch, wie sich so vielleicht die Meinung vielleicht sogar ein bisschen verändert hat über die letzten Tage, einfach so vom Bauchgefühl, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit.
Ja, also wie du gesagt hast, wir wollen hier überhaupt nichts sagen, vor allem, weil es weiß ja keiner was. Also egal, wer wir sind, ob wir jetzt bei Packmas sind, ob wir irgendwelche Fans sind oder was, wir wissen ja alle, wir sind alle offiziell auf dem gleichen Wissensstand, weil wir eben nur diese Pressemitteilung haben, plus eben die gleichlautenden Aussagen von Christian Winklers unter anderem. Und wie du gesagt hast, ist es halt wichtig zu betonen, dass es eben vorläufig erstmal ist, weil kein Mensch weiß, was jetzt genau Sache ist. Keiner weiß, hat er gegen irgendwas verstoßen? Wenn ja, in welche Richtung? Natürlich, wie du gesagt hast, man denkt dann schon erstmal nach, okay, was könnte es denn sein? Jeder macht sich ja seine Gedanken und jeder hat auch dann seine Vermutung. Soll auch jedem zugestanden sein. Man sollte halt nur vorsichtig sein, in welcher Art und Weise man das dann vielleicht publik macht, auch im Internet, Facebook und so weiter. Man ist halt dann doch nicht so anonym, wie man vielleicht meint zu sein. Mein erster Gedanke war erstmal, er hat vielleicht doch mal Packmas gehört und gehört über ihn sprechen und hat dann versucht, irgendwas dran zu ändern. Aber ich bin da vollkommen bei Janik Seidenberg und bei dir auch, Flo, Unschuldsvermutung. Wir haben ja im Sport schon so viel erlebt, woran sowas festzumachen ist. Also eine von der Norm abweichende Kontrolle. Einmal, ich sage es einfach mal überspitzt, einmal was Falsches gegessen zum Beispiel und schon hast du einen Ausschlag irgendwo in einem Testergebnis, der da eigentlich nicht hingehört. Ich glaube aber auch, dass Christian Winkler so zwischen den Zeilen, habe ich ihn so verstanden, man will natürlich auch den Menschen und den Sportler, den Angestellten Janik Seidenberg schützen, indem man natürlich nichts sagt. Also es geht ja nicht nur darum, dass man da selber eine weiße Weste behalten will, indem man sich da von jemandem lossagt, sondern da steht ja auch ein Mensch dahinter, der jetzt, finde ich, schon genug geschädigt ist durch so eine Meldung, ja, weil natürlich, wie gesagt, jeder sich sofort Gedanken macht. Ich kann da nur sagen, ich hoffe für uns alle und ich hoffe für Janik Seidenberg, dass sich das auflöst zum Wohlwollen aller. Das wünsche ich ihm auch. Und ja, mehr kann man nicht sagen, weil ich finde es gut, dass wir so wenig wissen. Also alles andere wäre eine Katastrophe.
Ich finde es fast aktuell schon ein bisschen zu viel. Ich bin da auch beim Gilbert. Es ist auf der einen Seite, ja, man macht sich natürlich viele Gedanken und ja, man hat gemerkt, auf der einen Seite, Janik Seidenberg ist jetzt vielleicht nicht mehr der Janik Seidenberg, wie er vor 10 Jahren war. Das ist vollkommen normal. Das ist, also ich meine, deswegen hat der Sport irgendwann, oder deswegen haben wir nicht lauter 40, 50-Jährige in der deutschen Eishockeyliga rumlaufen, die irgendwann mal gut waren. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ich glaube auch an Janik Seidenberg kann das für sich richtig einschätzen. Auf der anderen Seite will ich jetzt die Lanze brechen. Alles, was man bis jetzt von Janik Seidenberg gelesen oder gehört hat in der Vergangenheit, so ein Gesundheits- und Fitnessfreak, dem möchte ich jetzt nicht von vornherein unterstellen, dass der irgendwo Schmarrn macht, sondern dem würde ich es eher noch zutrauen, dass er irgendwelche Sachen weglässt, die man eigentlich normalerweise macht, weil er dem nicht traut. Und von dem her muss ich jetzt auch sagen, Janik Seidenberg hat jetzt knapp 900 Spiele für den EHC immer alles reingegeben und bis das aufgeklärt ist, denke ich, können auch die Leute um den EHC rum, und da meine ich eben auch wir Fans, Zuschauer, jetzt mal ein bisschen auch mit zu ihm gehen und ihm das geben und einfach darauf vertrauen, dass da vielleicht doch was Falsches dabei rausgekommen ist, die Unschuldsvermutung durchgehen lassen, und selbst wenn irgendwann mal irgendein Mensch irgendeinen Schmarrn macht, auch in dem Fall müsste man ganz einfach sagen, von wegen, das passiert vielen Menschen auf dieser Welt und trotzdem gehört Jannik Seidenberg irgendwo zu uns. Fertig.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht hier einerseits um den Sportler, es geht aber auch um den Menschen. Menschen sind nicht fehlerfrei, ja, auch ganz deutlich. Und nur wenn da wirklich ein Fehler passiert ist, heißt das nicht, dass alles andere Kacke gewesen ist. Jannik Seidenberg ist ein hochverdienter Eishockeyspieler, sowohl für den EHC Red Bull München als auch für die Nationalmannschaft. Wir erinnern uns alle an Olympia 2018, müssen wir nicht nochmal aufrollen. Aber lassen wir jetzt ein bisschen Wasser die Isar runterfließen. Wir werden da definitiv etwas mitbekommen. Wenn es etwas zu vermelden gibt, dann werden wir auch darüber sprechen. Wir werden jetzt aber jetzt hier nicht großartig Vorverurteilungen machen oder sonst irgendwas. Ganz wichtig nochmal zur Einordnung des Ganzen, weil das vielleicht teilweise untergegangen ist oder auch gar nicht so bekannt ist. Das hat die Süddeutsche Zeitung aufgegriffen. Ich zitiere das nebenbei. Neben der NADA ermittelt auch die Staatsanwaltschaft München, wie diese am Donnerstag auf SZ-Anfrage bestätigte. Die NADA hat dort, wie es bei auffälligen Kontrollen seit der Einführung des Anti-Doping-Gesetzes vor einigen Jahren üblich ist, Strafanzeige gestellt. Das gehört einfach zu diesem Prozedere mit dazu. Und dazu auch noch die Info, auch die NADA, die Anti-Doping-Agentur, wird sich wegen des laufenden Verfahrens nicht näher äußern. Ich denke, dazu ist jetzt erstmal alles gesagt. Wichtigstes Thema in diesem Zusammenhang, Unschuldsvermutung und auch aus Respekt vor der Person nicht blind herumphilosophieren und hätte, wenn und aber. Das bringt niemandem etwas. Das ist wirklich nicht das schönste Thema am Ende eines Stammtisches, aber ich denke, wichtig anzusprechen. Haben wir sonst noch irgendwas? Wann geht's weiter für den EHC Red Bull München? Am Donnerstag. Die Vorstadt kommt. Die Vorstadt führt übrigens gerade 5-2 gegen Köln.
Schauen wir mal.
Ja, also ich wollte gerade sagen, also ich bin mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, was ich vom Donnerstag halten soll. Das, auch wenn es der eine oder andere vielleicht nicht gern hört, ich befürchte fast, das kann aktuell noch so in beide Richtungen gehen. Aber ich glaube schon, vor allem mit den schönen Wiesentrikots, dass wir da die nächsten 3 Punkte einfahren werden.
Du meinst, der Gegner ist verwirrt.
Lachend auf dem Eis liegen. Genau, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass die vielleicht auch am Anfang denken, ist das deren Ernst, ja? Und ja, nein, aber wir sind ganz am Anfang der Saison und wir haben gesehen, was alles passieren kann. Sebi hat es ganz am Anfang gesagt, dass die Top-Mannschaften ja auch so viel Licht und Schatten haben. Jetzt in den ersten 2 Spielen, und deswegen, ich glaube, Donnerstag wird eine Wundertüte, zumindest so lange, bis der Puck auf dem Eis liegt, und ja, dann werden wir sehen. Also ich glaube, da lässt sich momentan keine Prognose abgeben, wie das Spiel laufen wird.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, also Donnerstag, 22.09. München gegen Augsburg, am Sonntag dann eines der liebsten Auswärtsspiele, die wir kennen, in Iserlohn.
Der Gilbert fährt ja hin fürs Radio, oder? Nein?
Ich glaube, da habe ich Termine.
Also ein Einsatz fürs Löwenradio kann es nicht sein. Der Löwe pausiert.
Da findet sich schon so ein Testspiel gegen, keine Ahnung wen. Nein, wie gesagt, also wir stehen am Anfang und es ist spannend. Das ist doch auch mal ganz schön.
Ja. Ist ja auch mal schön früh in der Saison. Also, geben wir nochmal den wichtigen Hinweis. Geht's hinaus ans Oberwiesenfeld? Der EHC Red Bull München ist zurück auf Münchner Eis. Ja, und ich sag mal so, nach den nächsten beiden Spielen haben wir ja schon wirklich den ersten richtig deftigen Härtetest. Wenn man jetzt das Spiel heute gegen Mannheim ausklammert, dann kommt nämlich der Meister nach München. Die Eisbären Berlin am Mittwoch, den 28.
Geht wieder Schlag auf Schlag, ist doch schön.
Ja, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, die beste Nachricht. Die Deutsche Eishockey-Liga ist zurück und hoffen wir, dass diese Saison möglichst Corona-frei, zwischenfallsfrei über die Bühne geht. Und ich glaube, dass wir dieses Jahr wirklich viel Spannung erleben werden, oben, unten, vor allem unten, weil es wird ja bis zu 2 Absteiger geben. Das ist auch eine Geschichte, die wirklich die viel Potenzial in sich trägt. Und an dieser Stelle, was ich vielleicht zum Abschluss dieser Podcast-Folge 107 loswerden wollen würde. Ich ziehe meinen Hut vor der deutschen Eishockey-Podcast-Szene, die in den letzten Wochen wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt hat. Es gab viele größere Saisonvorschauen. Wir haben uns ein bisschen zurückgehalten, aber wir haben überall gerne mitgewirkt. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und diesen Einsatz an jeglichen Eishockey-Standorten, wo Podcasts im Betrieb sind. Ich finde, da kann man einfach mal auf den Hut ziehen. Man kennt sich, man schätzt sich, man hilft sich. Und das finde ich eigentlich eine richtig tolle Sache. Und das ist mir einfach, es ist mir einfach jetzt auch mal wichtig, das auch mal hier nochmal ganz deutlich loszuwerden.
In diesem Sinne?
In diesem Sinne. Haben wir was vergessen?
Bestimmt.
Wollt ihr noch irgendwas sagen?
Nein, also ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass es wieder 2-mal die Woche Eishockey gibt. Und dass es wirklich momentan in der Liga, also nach 2 Spieltagen natürlich, aber so vogelwild zugeht, das ist doch immer schön.
Ich bin ja gespannt, wie vogelwild es an diesem Stammtisch in dieser Saison noch zugehen wird.
Das muss überraschen.
Ja, wenn der Gilbert wieder da ist, dann kann es nur vogelwild werden.
Immer wieder andere Seiten auf, ja.
Genau so ist es. Packmas Podcast, Stammtisch, Episode 107, das soll es gewesen sein für heute. Wir verweisen nochmal fix auf Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast. Lasst gerne 5-Sterne-Bewertungen da, wo ihr uns auch immer hört. Ansonsten verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen vom Eishockey-Stammtisch. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv. Und in München oder auch generell eigentlich gilt immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast. Ciao, ciao.
Servus. Servus.